Feinschmeckertouren, Folge 172.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Ja, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist und ich kann dir versprechen, heute wird's wieder ganz besonders spannend. Wir haben hier einen Shootingstar der steirischen Weinszene am Tisch, ein Winemaker Independent, ein Weinmacher, der vom Feinschmecker, ein Magazin, was fast so heißt wie wir, zum Newcomer des Jahres 2017 nominiert wurde, vom Gomio zum Ausnahmewinzer nominiert worden ist, ein Jahr später von Wein pur zum Pionier 2018 im Vulkanland Steiermark nominiert worden ist und die Parker-Punkte und Gomio-Auszeichnungen purzeln nur so für die Weine. Gottfried Lamprecht, ein echter Ausnahmewinzer, ein Mensch, der sich ja nur nach seinen eigenen Vorbildern richtet, nur nach seinen eigenen Ideen richtet und seinen Wein macht. Herzlich willkommen, Gottfried Lamprecht. Freut uns, dass es geklappt hat.
Ja, danke. Vielen Dank für euren Besuch. Es freut mich sehr, dass ich euch heute hier begrüßen darf. Und ja, passt.
Ja, genau. Also wir sind schon ganz gespannt, weil ich habe auf deiner Homepage ja gelesen, dass du, als du hier die Landwirtschaft übernommen hast, hier an diesem Herrenhof, übrigens super schön idyllisch gelegen, auf einem Hügel in den Weiten der Steiermark, in den Hügeln der Steiermark mit Blick auf die Riegersburg im Süden der Steiermark, dass da überhaupt keine Reben gestanden sind. Und wie bist du dann dazu gekommen, Winzer zu werden?
Also die Geschichte ist etwas länger, aber ich möchte das euch gerne erzählen. Grundsätzlich, also ich bin hier auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Mein Vater hat hier immer Obstbau betrieben, auch normale Landwirtschaft und die Forstwirtschaft war auch immer dabei. Und ich bin dann schlussendlich nach der landwirtschaftlichen Fachschule, die eben für Obstbau ausgerichtet war, bin ich dann nach Wien in eine höhere Bundeslehranstalt für Wein und Obstbau gegangen und dort habe ich erst mit dem Weinbau Kontakt bekommen. Vorher habe ich keine Ahnung gehabt, nur habe mich Nüsse ausgekannt mit dem Weinbau, habe gerade mal bei euch, sag mal, Schorle. Also ich war vorher ein Schorle-Trinker, sage ich jetzt mal so. Okay. Bei uns sagt man Mischungstrinker, also die Mischung zwischen Wein und Mineralwasser. Dann bin ich durch viele Schulkollegen eben langsam auf den Geschmack gekommen, wie Wein schmeckt, was es heißt und was Wein bedeutet überhaupt. Ja. Die haben mir den Weg zum Winzer geebnet und die Schule natürlich und alles drum und dran und mein Interesse dann auch schlussendlich. Ja.
Das ist total spannend und interessant. Was war es denn aber letztendlich, wo du gesagt hast, ich möchte selber Winzer sein, ich möchte selber Reben pflanzen? War es die Idee, dass du was Besonderes machen wolltest oder was war's?
Na, das Besondere ist hier. Das ist die Lage, der Ort, der alte Hof, die Lage direkt vor dem Hof. Das ist prädestiniert für Weinbau. Das ist die beste Kultur, die man hier auspflanzen kann und auch langfristig beste Kultur. Weil die Landwirtschaft ist halt auch sehr von Moden geprägt. Das hat mich persönlich nie interessiert. Weil gerade wenn man so schaut, in diesem Jahr ist dieses Produkt modern, im nächsten Jahr ist das wieder modern. Und Weinbau war für mich immer die Idee, das ist eine langfristige Kultur. Das ist kein Acker, den man dann wieder umpflügt und dann wieder neu aussät, sondern das ist die beständige Kultur für viele, viele Jahre. Manche Weingärten sind über 100 Jahre alt zum Beispiel. Und das ist ein großes Ziel von mir,
ja. Genau, das ist ja der Punkt gerade beim Weinbau und das heißt, du hast dann wann begonnen, mit die Rebstöcke konkret zu pflanzen? Und
also ich habe begonnen 2006 von 0,0, hier habe ich wieder mit dem Weinbau begonnen, habe ich wieder Reben ausgepflanzt, ohne die Vorkenntnis habe ich nur von der Schule bekommen, also ich war am Anfang nur ein Theoretiker, keine Ahnung gehabt vom Weinbau überhaupt, habe kein Fass besessen, keinen Tank, keinen Schlauch, gar nichts. Ich habe eine Rebschere gehabt, weil wir die Rebschere auch für den Obstgarten gebraucht haben. Wir haben zum Glück einen Spezialtraktor gehabt, einen schmalen kleinen Traktor, mit dem wir immer durch die Obstgärten gefahren sind. Das habe ich gehabt und was ich noch gehabt habe, waren die Gründe. Wenn ich die Gründe nicht gehabt hätte, hätte ich das Projekt nie starten können. Und auch die baulichen Anlagen waren ja auch vorhanden, die musste ich halt dann immer Schritt für Schritt umbauen. Mhm. Im Prinzip habe ich über die Jahre jedes Jahr ein, zwei Stahltanks gekauft, beziehungsweise dann 4, 5 Holzfässer. Mhm. Das ist
okay.
Wir haben ja gerade schon den wunderschönen Blick genossen von deinem Weingut, von deinem Anwesen über die Weinberge bis zur Riegersburg. Was sind das dann für Rebsorten, was du da ausgepflanzt hast?
Ich muss vorweg gleich sagen, ich habe über 100 Rebsorten hier ausgepflanzt.
Wow!
Also nicht jede Rebsorte macht einen eigenen Wein, sondern ich habe meine Hauptsorten sind Weißburgunder, der heißt hier Sand und Kalk, weil dieser Weißburgunder vorwiegend auf Sandstein-Verwitterungsböden wächst und Sandstein besteht aus Sand und Kalk. Furmint ist meine Zukunftshauptsorte, beziehungsweise auch weißer gemischter Satz, beziehungsweise dieser Wein heißt Bucherberg Weiß, wird nur noch diese Lage benannt, die ihr vor dem Hof kennenlernen durftet, und auch Pinot Noir.
Okay. Ja, wir haben ja hier den Weißburgunder im Glas.
Ja.
Der hat ja schon einen ziemlich, für einen Weißburgunder, eine recht opulente Nase. Und man riecht auch das Holz, den Ausbau im Holz, angenehm, sehr angenehm. Sag doch mal was zu dem Weißburgunder, Sand und Kalk, so heißt er ja auch, ne?
Genau, der Wein heißt Sand und Kalk, eben wie ich vorher gesagt habe, aufgrund der Böden, die Sandsteinfütterungsböden, die hier vorherrschen. Ausbau des Weines, im Prinzip werden die Trauben spät geerntet, also immer circa Ende September, schonend gepresst. Der Saft kommt direkt ins Holzfass, der Gerspund kommt drauf und alles beginnt von selbst zu gären und irgendwann hört es dann auf. Es kann sein, ein Fass ist nach 4 Wochen fertig, das Nebenfass ist erst nach 3 Monate fertig. Das ist immer so, in jedem Fass gären fast unterschiedliche Hefen.
Das heißt, du nimmst die Hefen aus dem Weinberg?
Die kommen von außen mit in den Wein oder in den Traubensaft dann im Prinzip. Oder auch sie leben dann schon im Keller. Das ist
Ja. Ja, du hast ja das Stichwort Freestyle Wine Growing auch so auf deiner Homepage stehen. Und jetzt mal angefangen bei diesem Weißburgunder. Du nimmst im Prinzip die Reben und überlässt den Traubensaft sich selbst, also kontrolliert es nicht zu im Prinzip.
So ist es ja.
Wie hast du dann deine Philosophie, Wein zu machen, entwickelt, nachdem du gestartet bist mit dem Aufstellen der Rebstöcke?
Meine Philosophie des Weinmachens hat sich daher entwickelt. Durch viel Verkostung bin ich draufgekommen, dass die Weine mir am besten geschmeckt haben oder jene Weine haben mir am besten geschmeckt, bei denen am wenigsten Technik und irgendwelche Kellerei, Zusatzmittel, Mittelchen und so weiter zum Einsatz gekommen sind. Ja. Einfach der natürliche Wein, der natürliche Geschmack muss sich im Wein wiederfinden. Und das war die Grundidee, die ich da damals gehabt habe und das mache ich nach wie vor heute auch noch so. Ja. Das ist eine Prämisse von mir. Ja. Das ist für mich das Wichtigste. Weil ich möchte durch meine Arbeit versuchen, den Geschmack dieser Lage, dieser Einzellage, den Bucherberg, dieser muss sich für jede Rebsorte oder auch für den gemischten Satz ganz besonders im Wein wiederfinden. Und da muss man teilweise sehr kompromisslos vorgehen. Ja.
Stichwort ABC, Appellation Bucherberg Contrôlé, hast du ja das, glaube ich, genannt. Und das ist dieser gemischte Satz.
Na, ABC heißt Appellation Bucherberg Contrôlé. Der Wein, der hier entsteht und hier gekeltert wird, stammt nur vom Bucherberg. Das ist die, so wie AOC in Frankreich, ja, also Appellation d'Origine Contrôlée, steht für ein Gebiet oder für eine Lage, am besten Fall eine Lage. Die Trauben kommen nur von hier und ABC, Appellation Bucherberg Contrôlée, die Trauben stammen nur von hier. Und das ist die absolute Herkunftsgarantie.
Okay, und da gab es vorher gar nichts und es gab auch diese Appellation nicht, ne?
Die habe ich gegründet, also das ist meine Idee. Das ist, ihr müsst euch meine Logos auf den Flaschen anschauen. Ich habe da 4, 5 Logos drauf und diese Logos sollen meine Arbeit im Prinzip erklären. Manche schauen sich das an und schmunzeln dann, aber wenn man sich da einliest und das genau anschaut, merkt man schon, okay, da ist was dahinter. Und das soll das auch sein, ja.
Also du hast ja gerade gesagt, der Wein soll den Charakter des Bucherbergs widerspiegeln. Dann, also das ist das, was du ja erreichen möchtest. So, wir kommen jetzt von außen, wir haben jetzt wenig bis gar keine Ahnung, was macht den Bucherberg tatsächlich aus. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und möchte Wein verkosten, auf welches Geschmackserlebnis, welchen Stil darf sich die Person freuen?
Geschmackserlebnis. Also grundsätzlich, wie ich vorher gesagt habe, ich möchte diese Lage in eine Flasche Wein einfangen. Meine Weine sind grundsätzlich geprägt vom kühleren Klima der Steiermark. Auch in zweiter Linie von den leichten Sandsteinfütterungsböden hier am Berg. Das heißt, die Weine werden nie fett, nie wuchtig, nie opulent sein. Das merkt man vor allem auch bei den Rotweinen, die sehr fein und sehr elegant sind. Die Weißweine sind reif und komplex. Also da merkt man schon eine sehr deutliche Komplexität heraus. Beziehungsweise der Wein tut ja, was er will im Fass. Er darf tun, was er will. Und das möchte ich ihm gönnen und lassen bis zur Abfüllung. Also bei der Abfüllung muss dann auch alles funktionieren, da muss alles passen. Ja.
Also tatsächlich finde ich, ist der Weißwein, den ich da gerade verkostet habe, genau so. Also vor allem auch, weil es ja ein Weißburgunder ist, der für mich häufig wenig bis nichts sagend im Glas ist.
Das ist bei
hat
dem
der jetzt schon, also so wie ja, du sagst.
Das ist eigentlich meine Einstiegsdroge. Einstiegsdroge okay. Deshalb, bei diesem Wein fängt die Linie erst an.
Ah.
Es steigert sich noch. Auch von der Geschmacksintensität, von der Komplexität, obwohl ihr merkt schon, das hat schon Hand und Fuß.
Ja, absolut.
Man hat schon sehr viel im Glas. Nicht Alkohol, weil das ist für mich zweitrangig, sondern es geht um die Komplexität, die da draußen schon wächst, im Weingarten wächst. Und diese soll sich dann auch im Glas des jeweiligen Verkosters oder der Verkosterin widerspiegeln. Ja.
Ja, ein absolut schöner Wein. Also gefällt mir richtig gut. Gerade auch mit dem Holz. Welche Holzgrößen nimmst du dafür?
Fassgrößen. Ich bin sehr traditionell verbunden mit diesem Hof. Hier am Hof wurden ausschließlich 300 Liter und 600 Liter Fässer damals vom Stift Vorau verwendet, weil die haben hier die Fässer, also wir sitzen gerade im alten Fasskeller, sie haben von hier die Fässer immer mit dem Rostfuhrwerk raufgeliefert nach Vorau, mit Ochsen oder mit den Pferden, je nachdem. Und damals, die Transportfassgrößen waren eben immer die 300 Liter und 600 Liter Fässer. Das ist das halbe und das ganze Stardinfass, so hat das früher geheißen. Und ich habe mir einfach gedacht, ich möchte an diese Tradition wieder anknüpfen und aus diesem Grunde mache ich meine Weine wieder in diesen Fassgrößen. Ja.
Ja, das schmeckt richtig gut. Also da merkt man eben auch, dass das ist nicht Barrique Holz geschwängert, sondern es ist ein sehr schön präsent, aber eben der Wein steht im Vordergrund und die Größen passen da absolut. Also, da passt die Historie auch. Ja, toll. Da bin ich gespannt auf deinen gemischten Satz vor allem, weil du hast ja vorhin gesagt, du hast 100 oder über 100 Rebsorten gepflanzt. Da bin ich mal gespannt, wie ein gemischter Satz aus so vielen Reben schmeckt.
Okay, ja, ich habe euch jetzt der Buchertberg Weiß gemischter Satz 2018 eingeschenkt. Das ist mein gemischter Satz hier vom Buchertberg, von der lokalen Lage. Gekeltert eben in 300 Liter und 600 Liter Fässern, also im halben und im ganzen Stadinfass. Spontane Gärung, kurze Maischestandzeit vor der Pressung und dann kommt der Saft ins Fass und alles beginnt von selbst zu gären. Und irgendwann nach 2 Jahren ungefähr wird er dann abgefüllt. Das ist alles. Ja.
Nach 2 Jahren?
Ja.
Wow. Das ist aber echt eine lange Zeit. Also er hat eine sehr komplexe Nase, finde ich.
Ja, und ich rieche so ein bisschen eine Süße. Also erinnert mich fast ein bisschen die Süße an den Gewürztraminer.
Ist auch drinnen. Also die Hauptsorten sind ungefähr Weißburgunder, Grauburgunder, Morillon, Riesling, viel Vermint ist drinnen, auch Welschriesling. Daneben habe ich ausgepflanzt Rotgipfler, Zierfandler. Auch alte Sorten wie Adelfränkisch, Grünfränkisch, Weißer Heunisch, Weißer Kataka. Also eine Vielzahl an Rebsorten sind da drinnen, die alle es wert sind, wieder hier im Gebiet auszupflanzen. Weil es gibt eine gewisse Rebsortenanzahl, die man offiziell für Qualitätswein verwenden darf. Alles andere ist nicht erlaubt, was eigentlich ein kompletter Blödsinn ist, weil viele alte, uralte Rebsorten waren hier auch im Gebiet heimisch. Also die Steiermark war immer ein Weinland der Vielfalt. Es gibt kaum einen Winzer, der nur 1, 2, 3 Sorten hat. Die allermeisten Winzer haben 10, 12, 14, 15 Sorten, dadurch auch so viele Weine. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte eher weniger Weine haben, aber dadurch auch einen gemischten Satz, wo ich die ganze Vielzahl der Rebsorten vereinen kann. Aber die Hauptidee, wieso ich zum gemischten Satz gekommen bin, war für mich der Terroir-Ausdruck. Man sagt ja, der gemischte Satz, und ich habe das in Frankreich mal mitbekommen, der gemischte Satz ist der eigentliche und der echte Terroirwein, sagen dort gewisse Winzer, weil nicht nur eine Rebsorte einen Wein am besten oder die Lage durch eine Rebsorte am besten wieder gespiegelt wird, sondern durch eine Vielzahl an gemeinsam ausgepflanzten Reben. Jede Rebsorte nimmt ein gewisses Stück mit von der Lage und das Gesamte, das Ganze schmeckt dann wirklich so, wie die Lage ist. Und das hat mich von Anfang an fasziniert und deshalb mache ich das auch so. Ich bin der einzige Steirer, der sich wieder intensiv mit dem gemischten Satz identifiziert und das auch so intensiv betreibt, ja. Aber auch ernsthaft. Es gibt in Wien auch gemischten Satz, aber dort die Wiener, das muss ich zugeben, die Wiener ziehen mich ein bisschen mit, weil die bewerben den gemischten Satz sehr stark. Das ist gut so. Aber nicht alle Wiener gemischten Sätze sind wirklich auch echte gemischte Sätze, weil ich setze in der Reihe alles bunt gemischt und dort wird reihenweise ausgepflanzt und das dann einfach auf der Kellerstiege vermischt. Das ist das, was das Gesetz sagt, was man tun muss. Also nicht küvidieren wie im Keller, sondern da werden auch die Trauben auf der Kellerstiege teilweise vermischt und dann darf man auch gemischter Satz raufschreiben. Das ist für mich eigentlich ein Alibi-gemischter Satz. Also gemischter Satz muss wirklich, die Rebsorten müssen wirklich zusammen im Weingarten wachsen und dann auch zusammen geerntet werden. Das ist dann echt der gemischte Satz. Ja.
Ich habe irgendwo, wenn ich mich recht entsinne, mal gelesen oder gehört, dass da ja auch noch was anderes dahinter steht, so aus ursprünglicheren Zeiten, nämlich dass, wenn das Wetter mal nicht so gut ist, wenigstens ein Teil der Lese noch irgendwie brauchbar ist. Ist das da? Ist
also, ich habe jetzt da mittlerweile 14 Jahrgänge oder 13 Jahrgänge geerntet und nicht jedes Jahr war sehr gut. Ich habe auch hin und wieder mal Hagelschlag gehabt oder auch großen Pilzdruck, aber im gemischten Satz, das muss ich wirklich sagen, es hat kein Jahr gegeben, wo es keinen gemischten Satz hätte geben können. Weil es ist, eine Rebsorte tragt immer, das ist so. Und durch die Vielzahl an Rebsorten, man hat immer einen Trag. Das war ja eigentlich der Grundgedanke des gemischten Satzes früher. Der Terroir-Gedanke ist ja nur eine Weiterentwicklung dessen, was man daraus bekommen kann, ja.
Also die beiden Weißen, die haben ja schon mal ausgesprochen gut geschmeckt, muss ich sagen. Der zweite, hatte ich das Gefühl, hat für mich einen Tick mehr Säure als der erste Wein. Sind auf jeden Fall einerseits sehr filigran und andererseits aber auch echt hochkomplex. Also ich glaube, das sind schon Weine, was du machst, wo man sich länger damit beschäftigen kann.
Ja, also mit jedem Wein, wenn man sich wirklich damit beschäftigen will, könnte man einen ganzen Abend neben sitzen und man wird immer wieder etwas Neues herausfinden, gerade beim Bucherberg Weiß, beim weißen gemischten Satz. Da tun sich so viele Aromen auf und diese alle wenn man diese alle erschmecken will und riechen will, man könnte den ganzen Abend damit verbringen. Ne? Das ist so.
Was kann man hierzu oder was empfiehlst du, was man hierzu an Speisen kombinieren könnte zu diesem Wein?
Also zu diesem Wein genau. Also meine Weine sind sowieso sehr gute Speisenbegleiter durch die Bank, weil sie nie von einer technischen Verarbeitungsmethode dominiert sind, sondern einfach sehr natürlich in ihrem Ausdruck sind. Zu diesem Wein, also ich bin ein Pasta-Typ, Pasta mit relativ kräftiger Soße passt sowieso perfekt, ja.
Kann ich mir gut vorstellen,
ja.
Genau.
Käse sowieso, super gut, ja.
Ja, absolut.
Kann auch ein würziger Käse sein, so in der Richtung.
Ja, etwas würziger. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also auch ein Rotschimmel, glaube ich, passt doch ganz gut zu dem Wein. Kommen wir mal zu den Rotweinen. Was sind denn die Rotweinrebsorten, die du in der Hauptsache in die Flasche bringst?
Also im Prinzip gibt es bei mir Pinot Noir und Blaufränkisch, wobei ich hauptsächlich mich mit Pinot Noir beschäftige. Also der Spätburgunder, so sagt man bei euch in Deutschland, ist ja eine der berühmtesten Rebsorten weltweit, war auch früher hier in der Steiermark die rote Rebsorte oder eine rote Rebsorte. In der Steiermark heutzutage gibt es nur ein paar Prozent Rotwein. Aber normalerweise müsste sich das auch in Zukunft ein bisschen verändern in Richtung Rotwein, weil der Klimawandel schreitet voran und das Klima auch hier bei uns verändert sich, so wie überall. Gerade hier in Alpennähe sowieso noch stärker, wenn man da die ganzen Untersuchungen von diversen Wissenschaftlern anschaut. Hier ist es anscheinend noch eine größere Entwicklung des Klimas, das sich hier ergeben wird. Ja.
Ja, das wird so sein. Ich meine, die Wissenschaftler sagen das ja seit Jahren und seit Jahrzehnten. Und gut, wir haben nur die Chance, damit einigermaßen zurechtzukommen und möglichst größere, schlimmere Auswüchse davon zu verhindern. Ne? Also wir sagen manchmal so scherzhaft, wenn bei uns in Hamburg auf den Deichen Maserat angebaut wird, dann ist wahrscheinlich alles zu spät, aber das werden wir hoffentlich nicht mehr erleben. Aber erleben würde ich tatsächlich gerne, glaube ich, mal deinen Pinot Noir. Wir sind gar nicht so die speziellen Pinot Noir-Trinker, aber deshalb trotzdem sehr interessiert, wie der hier rauskommt. Ja, jetzt hast du uns den Pinot Noir vom Opok Jahrgang 2018 eingeschenkt. Opok, das ist was genau?
Opok ist der Boden, wo mein Pinot Noir draufsteht. Opok ist kalkhaltiger, verdichteter Staublehm, ist ein Sedimentgestein vom Urmeer, das hier war. Also die gesamte Region ist hier angeschwemmt, außer die Vulkanböden. Die Vulkane sind dann später aus dem Untergrund heraufgebrochen und haben dann ihre Tuffböden gebildet und auch ihre Basaltböden. Also Basalt ist reines Lavagestein, beziehungsweise gibt es auch hin und wieder kalkhaltige Böden oder Kalksteinböden. Das waren dann Korallenriffe, aber hier ist alles, meine Lage, der Bucherberg, ist alles Sedimentgestein. Ja. Das heißt, das ist alles einmal angeschwemmt, auf Deutsch gesagt.
Ja. Ja. Also ich habe hier ja typische Pinot Noir Noten, ja, in der Nase, filigran, gut, Pinot Noir ist sowieso nicht so wuchtig, aber so diese Kirsche und so einen leichten Hauch, ja, bitter, bitter Mandel, dieses, ja genau, dieses, nicht das Marzipan, sondern eher die Bittermandel, genau.
Interessant ist, dass der leicht bis mittlere Tannine mitbringt. Also bei mir jetzt. Die Tannine lege sich nach einem kurzen Moment echt elegant vorne im Mund ab. Und den Geschmack habe ich dann wieder das, was du gerade auch gesagt hast. Also die Kirsche mit so einem Tick dieser Bittermandel.
Ja, also ich finde den sehr schön. Schön dezent, ja. Filigran, ein sehr feiner Wein. Die Aromatik, also das bleibt schon am Gaumen. Ne? Der bleibt, absolut, der bleibt nachhaltig, aber sehr zurückhaltend. Also ja, ich finde, von den Pinot Noirs, die wir bisher so probiert haben, ist der in der Top-Liga für mich dabei.
Ja.
Du machst ja auch nur Bio, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen. Also ich glaube, das schmeckt man auch hier wieder aus deinem Wein raus, dass das einfach die beste Art und Weise ist. Und wahrscheinlich deine Etiketten mit den Tieren, die da drauf sind, die eben auch im Boden und am Boden leben, ist wahrscheinlich ein bisschen auch ein Ausdruck dafür, oder?
So ist es ja. Also zu meinen Etiketten, es gibt immer Themen. Jahr für Jahr habe ich immer eigene Themen bei den Etiketten. Jahr für Jahr entstehen immer wieder neue Grafiken bei jedem Wein. Jeder Wein bekommt eine eigene Grafik jedes Jahr. Das ist so. Weil jeder Wein ist auch jedes Jahr immer anders. Jeder Wein hat einen anderen Ausdruck. Die Witterung war anders, mehr Regen, weniger Regen und so weiter. Das spiegelt sich auch im Geschmack wieder. Das ist für mich ein zentrales Thema, wie ich meine Flaschen oder die Hülle der Flaschen gestalte.
Und du machst ja auch noch mehr drumherum, hast du uns vorhin erzählt. Was ist da das ganz Spannende, was unsere Hörer unbedingt wissen müssen?
Ja, wir haben hier im Keller 3 bis 4 Mal im Jahr sogenannte Pur-Seminare. Die heißen Pur Essen und Trinken Seminare. Diese Seminare veranstalte ich zusammen mit dem Johann Reisinger. Er ist der Slow Food Botschafter in Österreich. Er hat 2 Hauben in der Schweiz drüben, in Vorarlberg, in Italien erkocht. Und mittlerweile hat er sich geerdet. Er hat hier eine Familie und er ist der Slow Food Botschafter. Wenn es heißt, in Turin ist eine große Veranstaltung, fährt er für Österreich runter. Und wir machen hier in diesem Keller ganz spezielle Seminare, wo es wirklich um das Erfahren, um das Erschmecken, um das teilweise Ertasten mit dem Mund natürlich, dass der Geschmäcker in Gerichten geht und auch im Wein. Also Wein begleitet diese Seminare.
Das hört sich grandios an. Wahrscheinlich werden die auch ziemlich schnell ausgebucht sein. Wie viel Vorlaufzeit, wann muss man sich da anmelden, wenn man bei dir da mitmachen möchte?
Eigentlich kann man sich immer anmelden. Und ich gebe dann immer eine E-Mail-Benachrichtigung, ob man mit dabei ist oder nicht. Aber es ist heuer, es ist natürlich ein Spezialjahr, Corona, Covid hat alles lahmgelegt. Deshalb haben wir heuer nur ein Seminar bis dato gehabt im Frühjahr. Und eines ist dann noch geplant Anfang Dezember, obwohl das schon ausgebucht ist. Also für nächstes Jahr, ich schätze, Februar, März gibt es wieder das nächste Seminar und da gibt es noch Plätze, die frei sind. Ja. Aber ja.
Okay, ja, wir werden dir natürlich wie gewohnt auf unsere Shownotes auch die Kontaktadresse stellen, dass du zum Weingut Herrenhof Lamprecht auch findest natürlich und zu Gottfried und Google Maps, genau. Danke für den Hinweis nochmal. Zum Anfahren auf jeden Fall Google Maps, weil unser Navi hat es nicht geschafft. Der hat uns irgendwo 3 Kilometer vorher, hätte er uns abgestellt, aber dank unseres iPhones haben wir gut hergefunden. Ja, also vielen Dank, Gottfried, für die tollen Einsichten in dein wirklich sehr besonderes Weingut, in deine sehr besondere Philosophie und deine besonderen Weine vor allem. Weiterhin viel Erfolg, den du sicherlich haben wirst, weil Qualität ist nun mal ja, das beste Verkaufsargument auch. Ja, alles Gute. Viel Spaß beim Genießen dir, lieber Hörer. Und wenn du in der Steiermark bist, schau auf jeden Fall hier rein. Wie gesagt, Google Maps. Und wenn du nicht in die Steiermark fahren solltest, dann plan es ein und mach es einfach, weil es sich einfach richtig lohnt. Das ist eine tolle Genussgegend. Und hier dieser Winzer, dieser Ausnahmewinzer ist ein toller Botschafter auch dieser Region.
Genau, herzlichen Dank für das nette Interview und die leckeren Weine im Glas.
Vielen Dank, ja.
Okay, ciao.
Lass es dir gut gehen, ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.